Kann man nicht leicht heben, eventuell rüber weg.
Einfach mal lupen.
Jawohl, ja, liebe Luppengemeinde, da sind wir wieder. Wir sind wieder da mit einem Gast. Und zwar, kurze Info, es ist geschlagen. Es ist, glaube ich, die späteste Folge, die wir aufnehmen. Es ist 20.46 Uhr, sehe ich gerade. Allerdings weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass unser Gast, der gleichzeitig mein ehemaliger Mitspieler ist, mit ja, Abend- oder auch Nachtveranstaltungen überhaupt keine Probleme hat. Von daher wird er in Topform sein. Stefan Reinertz ist heute unser Gast und warum? Weil ich finde, dass er in seinem Leben einige ja interessante Entscheidungen getroffen hat und wir sprechen mit ihm unter anderem über seine Firma und deren Ziele sowie sein ja doch relativ zeitiges Karriereende mit 27. Erstmal herzlich willkommen Stefan bei Einfach mal Luppen. Wir haben hier kurz im Vorgespräch erfahren, dass du noch keine Folge von uns gehört hast. Das ist sehr schön zu wissen. Deswegen gehst du...
Das hat es direkt mal sympathisch gemacht, ne? Wie gesagt, und nicht informiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr unsympathisch, muss ich sagen. Aber gut, jetzt ist auch zu spät, ne? Jetzt ziehen wir das Ding durch hier.
Ja, er hat jetzt eine Stunde Zeit, diesen Eindruck zu ändern. Von da erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du diesen Spaß mitmachst.
Ja, vielen Dank auch. Übrigens zu der Zeit, als wir zusammengespielt haben, hatte ich noch keine zwei Kleinkinder zu Hause. Also da war ich abends doch etwas fitter und musste nicht morgens um 6 aufstehen, sondern konnte bis morgens um 6 feiern. Also beim nächsten Mal gerne zu einer Uhrzeit, wo man nicht tot ins Bett fällt.
Okay, gut. Ja, auch für mich ist das okay. Ich sehe das ähnlich.
Morgens um 6 wäre gut, oder?
Ja. Das würde also, bei mir zurzeit auch gehen, ehrlich gesagt. Ja. Also bin ich zurzeit auch wach.
Ja, und wir müssen noch zur Vollständigkeit, Stefan, ne? Also du hast ihn schon gehört da hinten, das ist immer der unangenehme Teil. Felix ist halt auch dabei. Von daher, den kriegen wir hier nicht raus. Das ist ja wie so eine Klette. Irgendwie schaltet er sich hier immer wieder ein. Von daher auch Felix nach Braunschweig, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut, vielen Dank für deine netten Worte. Und du weißt, ohne mich wäre das hier alles nur halb so schön.
Das kann man natürlich so oder so sehen.
Das überlassen wir dem Zuhörer, Felix, ne? die Bewertung des Formats, ja.
Ja, da habe ich schon einige Bestätigungen bekommen, Hörer und Hörerinnen, dass ich hier so, also viele sagen, ich bin eine heimliche Star des Podcasts. Ich finde, so heimlich bin ich gar nicht mehr, aber gut.
Also repräsentative Umfragen macht man nicht nur mit der eigenen Frau, ne, sondern schon ein bisschen.
Felix, möchtest du noch deine zwei Sätze sagen, die du immer sagst, wenn wir hier mit Gast machen, wenn du dich vorstellst, für was du hier zuständig bist in diesem Podcast?
Ja, vorstellen muss ich mich ja nicht mehr, aber dadurch, dass
Stefan... Nee, du dich nicht, aber...
Aber Stefan, dadurch, dass du jetzt ja noch keine Folge gehört hast, das ist so aufgeteilt, der Toni ist mehr so der kalte Typ für diese Business-Fragen und Business-Angelegenheiten. Ich bin so der herzliche, persönliche Typ, ne, und deswegen steige ich auch immer mit der Frage ein und das ist ja gerade zu den aktuellen Zeiten ja eine Frage, die man dann doch auch öfter hört, sondern also nicht nur dann, aber gerade jetzt. Deswegen, Stefan, jetzt mal ganz allgemein, wie geht's dir denn?
Oh Gott, ja, fantastische Zeiten, ne? Ja. Total toll. Kinderbetreuung läuft super mit Kita.
Was soll ich sagen? Sind die auch, ne, alles zu, oder? Also ich, das ist ja eine ernst gemeinte Frage von mir, weil hier ist es ja ein bisschen anders, also hier ist quasi alles auf.
Ach so, habt ihr so spanische?
Ja. Müsst ihr das wirklich alles zu Hause regeln aktuell?
Naja, es war so ein bisschen hin und her in Deutschland tatsächlich, also die Politiker konnten sich da nicht ganz auf eine klare Linie für eine klare Linie entscheiden. Ja, ist mal
oh,
so,
die
mal
erste
so.
Die erste Überschrift haben wir, sehr gut. Geht weiter.
Nee, weiter. Ist alles jammern auf hohem Niveau, aber ist jetzt tatsächlich mit zwei Kids und Firma in diesen Zeiten alles etwas anstrengender als sonst. Das kann man schon so sagen.
Ja, das glaube ich. Bevor wir auf das kommen, was du tagtäglich machst, wollen wir auch natürlich hier unseren Zuhörer und Zuhörerinnen dich natürlich ein bisschen vorstellen. Also als Fußballer braucht man das nicht tun, aber als Mensch kennt man ja von dir ja doch wenig. Kommst du mal sehr ruhig rüber, aber wir haben da was Nettes gefunden, was auch den Stefan Reinhardt zeigt, den ich auf jeden Fall schon kennenlernen durfte. Wir hören mal ganz kurz rein.
Wie wir gerade schon gesehen haben, Dion ist ein Spieler, wegen dem man ins Stadion kommt. Er begeistert seine eigenen Fans, strahlt aber auch so viel Spielfreude aus, dass er sogar gegnerische Fans begeistern kann. Er ist damit sowas wie das Gegenteil von André Schürrle für mich.
So, ja, ne, um das einzuordnen. Nein, keine Frage.
Damit habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben in die Bild am Sonntag geschafft und eine ganze Seite dafür erhascht.
Von daher. Hast du Jahre Fußball gespielt vorher für, ne?
So ungefähr, ja. Ja, es war an dem Abend war es relativ witzig. Zwei Tage später aus dem Zusammenhang gerissen war es etwas weniger witzig, aber ja.
gab's da noch irgendwie andere Reaktionen drauf? Also oder vielleicht sogar von André selbst?
Naja, ich habe ihm geschrieben und mich vorsorglich entschuldigt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das an dem Abend in der Runde bleibt, aber es war ein Bildreporter im Raum, der das doch witzig fand, das doch als Nummer zu bringen. Von daher hat André sich nicht bei mir zurückgemeldet, was ich ihm aber auch nicht verübeln kann.
Ja, aber...
Jetzt verstehe ich aber eure Good Cop, Bad Cop Nummer. Also Felix mit so einem seichten Start, wie geht's dir? Und du direkt mit dem Messer, ne?
Natürlich, das weißt du doch.
Toni ist ja auch für die Überschriften verantwortlich. So, ne? Das geht ja alles so immer so Richtung Bildzeitung bei Toni, deswegen... Aber da muss ich auch sagen, so ein bisschen bin ich auch ein kleiner Heckenschütze, ich entlocke ihm da auch mal so das eine oder andere, ne, weil ist auch mal ganz schön, da muss man nur mal eine Frage zu Bayern München stellen, ne, da ein Nebensatz, der ein bisschen negativ ist, da springen sie doch direkt wieder drauf und da freut mich dann immer so ein bisschen, wenn ich da die Reaktionen lese, muss ich sagen.
Ja, toll. Freut mich auch für dich, dass du Spaß dran hast, aber nein, aber wer das sich nochmal anschauen will, also es gibt auf YouTube diese komplette Laudatio, denn auch wir haben jetzt mal die Bildzeile gemacht, haben das jetzt natürlich einfach mal komplett rausgerissen, allerdings hätten wir sonst auch ein bisschen länger jetzt hier das durchspielen lassen müssen, das war nicht die einzige gute Geschichte da bei der Laudatio, hat mir sehr gut gefallen, also Kompliment dafür.
Freut mich. Jetzt bin ich auch froh drum, dass es ein Podcast ist, ne, und kein Videoformat, wo du irgendwelche Fotos noch zeigen kannst oder so. Also von daher.
Ja, ich auch, so wie ich hier sitze, auf jeden Fall. Und bei Felix sieht es wahrscheinlich viel besser aus, oder?
Ja, wie immer, ne? Top gestylt wieder hier um diese Uhrzeit zu Hause, weißt du ja. Aber das haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen, ne? Die Jogginghose. Die bleibt an, ne, in den Zeiten.
Ich hatte jetzt eigentlich auf alte Karnevalsfotos oder irgendwas angespielt, aber da kann sich der Toni nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir machen ja schon immer auch dann zu den Folgen, dann gibt's dann schon ja auch auf Social Media die eine oder andere, ja, das Begleitmaterial. Und ja, da wird schon nochmal gestöbert. Mach dir keine Sorgen.
Da wird nochmal nachgeschossen.
Schön. Ja. Also das ist doch schon mal ein schöner O-Ton. So, das Video gibt's ja. Aber nein. Das war ja, wir wissen ja auch, wie es gemeint ist und es war einfach lustig und wir haben es ja gehört, die Reaktion im Saale war ja auch, ne, das war doch in Ordnung. Hast du eigentlich in dem Moment kurz überlegt, ob das das Richtige war? Also ich hab dir danach kurz ins Gesicht geguckt und ich weiß nicht, warst du danach immer noch so sehr überzeugt, den gebracht zu haben?
In dem Moment?
Ja, na, so die 3-4 Sekunden danach.
Ja, also es war halt eine Veranstaltung von 11 Freunden, ne? Also es darf dann auch ein bisschen augenzwinkern sein, ne? Hätte ich gedacht. Trotzdem war es ja jetzt schon am Rande der Unnötigkeit. Das kann man schon dunkelgelb, ne?
Ja, gut, aber mit Gelb kommst du davon.
Ja, aber du weißt ja, mit der Wahrheit fährt man immer noch am besten, ne? Deswegen kann man dir da auch nicht alles übel nehmen.
Ja, du bist ja, um jetzt mal kurz so ein bisschen das Thema zu wechseln, oder nicht nur kurz, sondern etwas länger jetzt hoffentlich. Und zwar hast du ja mit dem Jens Hegeler, mit dem du ja auch, glaube ich, zusammengespielt hast und auch ein ehemaliger Fußballprofi, eure Firma Impact gegründet. Beschreibt doch mal unseren Zuhörern, die mal gar keine Ahnung haben, was ihr da genau macht. Auf die einzelnen Sachen gehen wir natürlich noch mal ein bisschen im Detail ein und vor allem auch, wie du auf die Idee gekommen bist dazu.
Ja, also ganz, ganz grob in Kurzfassung. Also haben wir es 2014 quasi entwickelt. Ich war da noch, wie du sagst, Spieler bei Bayer Leverkusen zusammen mit Jens Hegeler und ich war eingeladen auf einer Veranstaltung bei der Sporthochschule Köln und da ging es halt um alle Statistiken, die ihr halt auch so kennt, ne? Ballbesitzquoten, Zweikampfquoten, Laufleistung, Passquoten. Und Fazit des Abends, all diese Statistiken haben keine Aussagekraft zum Endergebnis. Also sie taugen überhaupt nicht dazu, um eine Leistung zu bewerten. Und das hat uns jetzt schon etwas überrascht, dass das halt so, also dass sie so gar keinen Zusammenhang zum Endergebnis haben. Das war das Erste. Und das Zweite, so wie es sich wahrscheinlich für euch als Fußballer auch anfühlt, ne, fühlst du dich ja auch nicht durch eine Passquote jetzt unbedingt irgendwie gut bewertet oder deine Leistung gut bewertet, weil du auch einfach 300 Mal zum eigenen Torwart zurückspielen kannst, ne, und dann bringt es halt nichts. Ne? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir uns überlegt haben, okay, vielleicht Ja, sollten wir da mal Statistiken entwickeln, die irgendwie eine höhere Aussagekraft im Fußball haben, und haben uns dann halt erst hingesetzt mit Zettel und Stift, dann später mit einer Excel-Tabelle und dann später mit einem Softwareentwickler und haben halt Statistiken entwickelt. Und genau aus diesem Prozess, das ist jetzt 7 Jahre her, ist jetzt eine Firma entstanden. Wir sind jetzt zu 15 fest, also 15 Festangestellte in Köln und 75 Festangestellte in Asien. Also schon ein kleiner mittelständiger Bums geworden, sage ich mal. Und
Ist richtig.
Im Großen und Ganzen geht es darum, vor allem Vereine zu beliefern im Scouting und in der Analyse, um Spieler zu bewerten, um Spieler zu scouten. Und dafür haben wir lustige Softwareprodukte oder Daten. Ich habe auch kurz vor der Sendung habe ich nochmal Felix Daten gecheckt. Da können wir natürlich später auch nochmal kurz drauf
Ja, da kommen wir natürlich.
Oh, da bin ich ja gespannt.
Ja, da
Also, können wir mal. Das dachte ich jetzt, das wäre ein positives Anteasern, Felix.
Ja, naja, das.
Oh ja, bitte, das wird bestimmt super.
So wie ich dich kennen würdest du, hättest du es sonst gar nicht erst erwähnt.
Das ist richtig. Oder ich wäre so lange in der Historie zurückgegangen, bis ich irgendwas gefunden hätte.
Ja, bin mal gespannt.
Mit 7 Jahren hattest du mal ein gutes Jahr. Da haben wir noch Daten. Nein, aber wir haben da mal einen O-Ton auch rausgesucht, was das mal jetzt mal ganz einfach ja auch beschreibt, wo du selbst das ja auch erklärst in der Sportschau an einem Beispiel.
Plakativste Beispiel ist ja das WM-Halbfinale, ist schon ein bisschen her, 2014, Deutschland gegen Brasilien, wo Brasilien in allen gängigen Statistiken besser war, Deutschland aber 7-1 gewonnen hat. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass eigentlich die statistische Erhebung ziemlich weit an dem Spiel, an dem tatsächlichen Spiel, was da draußen passiert, vorbeigegangen ist. Und dieses Gap oder diese Lücke haben wir versucht eigentlich zu schließen. Da habt ihr aber tagesaktuell recherchiert, muss ich sagen. Hut ab.
Es war gestern, oder? Die Aussage?
Ja.
Ja, aber die Aussage an sich, die ist ja zeitlos, ne? Der, denke ich mal, das habt ihr ja dadurch auch ja ermittelt, ne? So der Begriff Packing ist ja, glaube ich, dann vielen, die sich ein bisschen dann auch mit Fußball beschäftigt haben oder dann auch dir im Fernsehen mal zugehört haben, so der Oberbegriff. Kannst du das auch nochmal so ein bisschen erklären, was das mit diesem Packing explizit auf sich hat?
Ja, genau. Also ich sag mal, medial haben wir es ja versucht vorzustellen bei der EM 2016 bei der ARD. Da haben es ja so die meisten Leute mitbekommen. Da ist es so ein bisschen hängen geblieben für viele Leute, als das hat irgendwas mit Gegnerüberspielen zu tun. Die, die es wenig gerafft haben, sind dabei davon ausgegangen, dass man den Ball hoch irgendwie drüber schießen muss. Damit hat es relativ wenig zu tun. Und im Kernkonzept geht es eigentlich darum, dass du es schaffen musst, mit Ball am Gegner vorbeizukommen. Ist jetzt keine Rocket Science, klingt jetzt auch nicht so kompliziert, aber das ist eigentlich das Basiskonzept, dass du erst, wenn du es schaffst, in Ballbesitz am Gegner vorbeizukommen, die Torwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das kannst du jetzt auf unterschiedlichste Art und Weisen machen. Also Toni kann das jetzt durch Flachpässe machen. Mats Hummels durch einen Außenrisspass, durch einen Diagonalball. In anderen Spielphilosophien wie von RB Leipzig oder so schaffst du es, weil du einfach in einem guten Raum den Ball eroberst. Also Ziel ist einfach nur, an möglichst vielen Gegnern vorbeizukommen, weil dann stehst du halt frei vom Torwart im Idealfall und hast halt die größtmögliche Chance. Also von der Kernidee relativ banal, hätte ich schon fast gesagt. In der Ausarbeitung war es dann doch ein bisschen komplexer und es resultieren auch ziemlich viele spannende Werte und auch Insights daraus. Und ja, genau, so haben wir es halt versucht, einem breiten Publikum zu erklären, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn du so 25 Millionen Fernsehzuschauern in 30 Sekunden Fußballstatistik erklären musst.
Klar, das Problem ist ja auch vor allem, dass ja man, glaube ich, bis dahin auch viele einfach dann schon genug Statistiken irgendwie im Ohr und vorgesetzt bekommen haben, eben die du vorhin genannt hast, und dann manchmal auch so ein bisschen müde sind, ne, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, die sich wirklich damit beschäftigt haben, die sind dann schon irgendwann vielleicht auf den Trichter gekommen, okay, das bringt vielleicht doch irgendwie mehr als einfach nur eine Ballbesitzquote. Du hast es eben angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, gerade bei Pässen, es gibt ja, gehören ja im Endeffekt zwei dazu, die für den Erfolg dieser, sag ich mal, dieses Packings verantwortlich sind. Das ist ja einmal dann der Passgeber und natürlich der Passempfänger. Werdet ihr, sag ich mal, das von dem Passempfänger, was der dazu beiträgt, auch aus? Und wie sieht das aus? Oder wie kann man sowas auswerten?
Ja, genau. Also wie du sagst, für jeden guten Pass braucht man zwei Spieler. Also du brauchst dich nicht alleine dafür feiern, wenn du die Bälle durchsteckst. Du brauchst auch irgendwie einen Mitspieler, der sich das erst ermöglicht, ne? Und das haben wir gemerkt, dass das eigentlich häufig unterschätzte Spieler sind, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzte Spieler, die das quasi, die darin gut sind, sich irgendwie zwischen den Ketten zu zeigen. Also jetzt als Beispiel Mesut Özil, der ja medial in Deutschland schon immer einen schweren Stand hatte, weil so da draußen die wenigsten Leute verstehen, was er so auf dem Feld macht. Jetzt gerade Kai Havertz, auch Thomas Müller, der halt ne, durch seine Laufwege halt brutal unangenehm ist. Ne? Und das sind alles Spieler, das hat dann ist nicht zwingend die Effektivität, was sie dann mit dem Ball machen. Das ist natürlich auch noch geil, wenn du irgendwie den Ball dann irgendwie den letzten Ball spielen kannst oder den Ball im Tor unterbringst. Aber erstmal überhaupt nach vorne zu kommen, das Spiel nach vorne zu ziehen. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell auch Haaland oder Haaland, wie auch immer ausgesprochen, ne? Mit seinem bescheuerten tiefen Laufweg hinter die gegnerische Abwehrkette, ne? Die halt seine Waffe ist. Und auch sowas versuchen wir damit messbar und greifbar zu machen. Was ist die Effektivität von dem Spieler und wie macht das auch?
Ja, klar. Von dem
tiefe Laufwege, Felix, das da ist, wenn man losläuft hinter die gegnerische Abwehrkette.
Okay, habe ich noch nie von gehört. Ja.
An den Spielern vorbei.
Das war halt immer deine Stärke, Stefan. Das kann die Stärke halt nicht jeder.
Ja, den Weg bin ich bisher auch eher selten gegangen. Aber ja, ich freue mich immer natürlich über die Spieler, die das anbieten, von denen du gerade gesprochen hast. Also, weil du hast ja eben was von auch man irgendwie einen Stand oder manchmal, sage ich mal, verfestigt sich ja so eine Meinung. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja mit allen von dir eben genannten Spielern zusammengespielt und da ist es definitiv, ja, auch definitiv der Fall.
Mit Haaland? Wann hast du ja mit Haaland zusammengespielt?
Ach nee, kommt noch. Ach nee,
oh Gott, hat nein, mit Haaland zusammengespielt. Oh,
kommt noch. Kommt noch, sagt er. Das ist auch wieder, nächste Überschrift. Weißt du da mehr?
Nein, jetzt das kannst du ja für den nächsten aufhalten. Nein, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt mal auf Mesut, Kai und Thomas bezogen. Aber es stimmt natürlich, dass das Spieler sind, die dir immer Optionen geben und das auch Spieler sind, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammen spiele oder eben zusammengespielt habe, weil sie halt genau dir auch diese Wege aufzeigen, wo du dann eben auch als Passspieler gut aussehen kannst. Wenn du die Option nicht hast, dann geht's auch nicht. Eine bisschen spezifische Frage habe ich dazu noch. Gibt es von eurer Seite aus auch irgendwie eine Wertigkeit, wo ihr unterscheidet zwischen den Pässen? Also Beispiel der Innenverteidiger spielt den Sechser an, hat natürlich dann von mir aus zwei Spieler überspielt, aber gibt dem Sechser jetzt nicht die Chance, das Spiel gut fortzusetzen. Eigentlich dann eigentlich, er hat einen im Rücken, spielt und dann wieder, muss ihn eigentlich wieder zurück zum Innenverteidiger spielen. Weil es gibt ja am Ende steht da eine Zahl von dem Spieler, so und so viel hat er in dem Spiel überspielt. Aber ist da auch eine Qualität, unterscheidet ihr da irgendwas?
Ja, und das macht es dann nachher etwas komplexer und komplizierter. Das schaffst du es aber nicht.
Ja, dafür sind wir ja hier.
Genau. Um dir ein Beispiel zu geben, wie man in das Thema so ein bisschen reinkommt. Also wir haben damals tatsächlich, erster Case, den wir gemacht haben, war Hummels gegen Subotic. Die haben noch, also zu dem Zeitpunkt haben die beide noch Innenverteidigung bei Dortmund zusammengespielt. Subotic hatte die höhere Passquote und logischerweise Hummels das bessere Aufbauspiel. Und da haben wir halt gesehen, okay, Subotic knallt auch die Bälle auch häufig lang nach vorne und Lewandowski war noch Stürmer und kann auch sein, dass er manchmal irgendwie noch mit dem Kopf an den Ball kommt, aber danach ist der Ball weg. Das heißt, wir haben auch hinterfragt, okay, was ist überhaupt ein angekommener Pass, ne? Und was ist wirklich dann effektiv angekommen, weil es reicht halt nicht, einen anzuspielen, der, so wie du sagst, ne, das Messer in der Achillessehne hat und gar nichts mit dem Ball anfangen kann, ne? Und da fängst du an, ich glaube, wir haben so 51 Muster, was ist ein überspielter Gegner und wie wird er bewertet? Und da ist genau diese Rückpassthematik ein wichtiger Punkt, ne? Dass du es auch schaffen musst, gerade wenn hohe Drucksituationen sind, dass die, ich sage, das ist jetzt sehr fußballspezifisch, aber dass die Reihe überspielt gehalten wird, ne? Also dass der Sechser halt entweder den Ball in der Zone halten kann oder nach vorne auflösen kann, ne? Aber genauso wie du sagst, ne, das bringt halt dann relativ wenig. Ne?
Ja, eben. Also das ist ja dann schon ganz unterschiedlich. Ja. So, da hat dann mancher Querpass hat da deutlich mehr Vorteile. Der zählt dann wahrscheinlich nicht als Gegner überspielt, aber wenn du dich, sag ich mal, wenn du, und das ist ja heutzutage oft so, dass die Mannschaften dann irgendwie auf eine Seite auch Druck machen, wenn du dich daraus befreist, dann überspielst du eigentlich viel mehr, nur spielst halt nicht nach vorne, also überspielst im selben Sinne nicht nach vorne. Nee. Deswegen ist das immer ganz interessant, finde ich. Was ist dann auch?
Das ist klar, dass du das so siehst, Toni, ne? Als Querpass, Toni.
aber es ist ja witzig. Das ist ja das, was Stefan auch gesagt hat. Also, dass wenn einige dann manchmal eine Meinung haben über einen, ne? Dann ist das so. So, und das ist aber auch sinnvolle Seitenwechsel geben kann, wo du dann halt eigentlich ein komplettes Pressing mit ausspielen kannst und dann vor allem dann halt dem Mitspieler die Möglichkeit gibt, einfach nach vorne zu kommen. Das gut. Das ist halt so, aber es ist halt interessant zu hören, wie das ausgewertet wird und welche Unterschiede es dann eben gibt. Und wie gesagt, wenn Subotic das Ding lang holt und Lewandowski dann auch im Kopf einmal verlängern kann und dann ist der Ball weg, hat er auch 8 Spieler überspielt, aber wie halt, ne?
Ja, also genau, hätte er bei uns dann eben nicht, ne? Weil der Ball eben nicht kontrolliert worden ist, ne? Anders wäre es schon wieder, wenn Marco Reus in dem Fall durchgestartet wäre und frei vom Tor steht, ne? Und genau, ab dem Moment wird es halt ein bisschen komplex, weil du halt so Folgeketten, Folgeaktionen und sowas berücksichtigst, ne? Also was hat wirklich einen sinnvollen Effekt gehabt in der, ich sag mal, in Gesamtkonzept, ne?
Ja, klar.
Genau. Und zu dem Querpass, Toni, also wenn ich dir die warme Dusche geben darf, ne, also das ist ja tatsächlich genau sowas, weshalb wir den Driss ja auch irgendwie machen. Driss ein kölsches Wort, ne? Weshalb wir den Quatsch ja auch machen. Du warst ja tatsächlich sehr, sehr lange in dieser Schublade, okay, du spielst nur quer, ne? Und wir gucken uns die Daten an und denken so, okay, quer auf dem Fernsehbild oder was meint ihr? Also von links nach rechts, das ist ja tief, oder was meint ihr mit quer? Also, ne? Also laut Daten war das ja mit deine beste Zeit, als du noch, ne, als Guardiola in München war und du da halt schon herausragende Werte hattest, ne? Und das in der Öffentlichkeit aber erst so 2-3 Jahre später angekommen ist, ne? Und so geht es uns halt häufiger, ne? Dass wir halt irgendwie Spieler früher oder natürlich komplett anders sehen oder anders einschätzen, ne? Und die Wertigkeit natürlich ein bisschen anders sehen. Ne?
Du, nehme ich alles an, wird auch nicht rausgeschnitten. Gibt's dann allgemein von euch noch andere Werte, die ihr ausweitet? Ich meine, ihr habt ja mit diesem Packing angefangen, beziehungsweise habt ihr das jetzt so spezialisiert, wie du es auch eben ja im Detail erklärt hast, oder gibt's auch noch andere Werte, die ihr mittlerweile irgendwie auswertet, wo ihr euch rangewagt habt?
Ja, also erstmal versuchen wir schon, das Spiel irgendwie so 360-Grad mäßig zu erfassen, aber auch nur Sachen, die wir für sinnvoll erachten. Und sinnvoll ist halt irgendwas, was eine Aussagekraft hat. Ne? Und das ist halt jetzt von den Funktionen, sage ich mal, schon ein bisschen komplexer. Also es geht da auch darum, wie Casemiro eine Mannschaft Stabilität gibt, weil du mit Casemiro seltener überspielt wirst in bestimmten Zonen. Ne? Oder wie wichtig Casemiro ist, weil er bestimmte Bälle erobert in gewissen Zonen. Das sind halt Dinge, die relativ schwer
oder messbar Felix sind.
Ja, daran arbeitet er noch. Das kann ja noch alles werden, ne?
Das werten wir gleich aus.
Nee, genau. Also Ziel ist eigentlich, auch ehrlich gesagt, mit möglichst wenig Werten einen Spieler bestmöglich greifen zu können. Also welche Funktionen gibt der dieser Mannschaft, ne? Weil ich kann euch jetzt zuspammen mit 500 Einzelwerten, ne? Und auch einen Verein. Davon haben die nur nichts, weil es überhaupt gar nicht mehr verarbeitbar ist. Ne? Was willst du mit 500 Werten zu einem Spieler? Ne? Du willst ja schnell gut wissen, was macht er auf dem Feld, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und auf welchem Niveau kann er spielen. Und das versuchen wir bestmöglich fußballinhaltlich umzusetzen, so dass es auch ein Sportdirektor versteht, der nicht unbedingt Data Scientist ist.
Gibt es bestimmt den einen oder anderen.
Davon, ich wollte gerade sagen, davon kenne ich auch einige, aber gut. Das ist ja, aber du sagst, 2014 habt ihr das gegründet. Ich meine, Fußball kann man ja auch nicht grundlegend neu erfinden, aber ihr habt euch ja trotzdem jetzt, ja, wenn es die Firma immer noch gibt, denke ich mal, gut durchgeschlagen und ja auch so ein bisschen freigeschoben. Wie war das anfangs? Musstet ihr euch gegen viele Widerstände durchsetzen? Weil der Fußball wirklich ja schon eigentlich so breit getreten war von Statistiken, oder ging das relativ leicht?
ich fand es ehrlich gesagt, oder ich finde es auch weiterhin, weil wir sind jetzt auch noch, wir sind noch nicht durch, sage ich mal, in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, okay, geil, rentable Firma, läuft alles irgendwie tipptopp und haben uns alles so vorgestellt. Ne? Also ist auch weiterhin noch ein Weiterkommen, Weiterentwickeln. Ich habe es jetzt schon als große Herausforderung, ehrlich gesagt, empfunden. Also klar, sich als Fußballer durchzusetzen, das kennt ihr ja auch, ne? Das ist ja auch irgendwie ein Kampf gegen viele andere so, ne? Aber so ist es in der freien Wirtschaft da draußen auch, ne? Man muss schon jeden Euro irgendwie verdienen, ne? Und wir haben schon, wie gesagt, ein paar Mitarbeiter, ein paar Kosten und so, und das musst du auch erstmal alles schaffen. Und diese ganze Digitalisierungsstatistik-Fußballnummer, so wie du es sagst, ist A, ein bisschen breit getreten, B, hat es aber auch ultra viele Firmen einfach angelockt, die das einfach spannend finden, in diesem Bereich was zu machen. Also ein großes Beispiel, kennst du ja auch, Toni, ist ja SAP zum Beispiel, ne? Die irgendwann so für sich entdeckt haben, auch Fußball ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? Würden wir auch gerne was machen, machen wir ein bisschen Marketing noch mit. Und ja, also wie die halt mit welchem Setup die in so eine Nummer reingehen, ne? Und du denkst als Startup so, Okay, wir sind zu viert gerade. und ihr, bevor ihr überhaupt ein Produkt entworfen habt, mietet ihr die Allianz Arena und ladet eigentlich die komplette Fußballwelt erstmal dahin ein, um erstmal Hallo zu sagen eigentlich und zu fragen, hey, was können wir denn für euch tun? Also was stellt ihr euch so vor? Und wir denken so, okay, das ist ja auch ein Markteintritt so quasi. Wir dachten immer, man baut erst das Produkt und versucht das dann zu verkaufen. Aber okay, man kann als große Firma auch so rangehen. Und so ist es halt jetzt gerade auch. Also jetzt gerade poppt alle zwei Wochen poppt irgendein amerikanisches künstliche Intelligenz-Unternehmen auf, was denkt, ach, wir sind im Eishockey erfolgreich, da machen wir jetzt ein bisschen Fußball noch. Und ja, also von daher ist schon munter.
Aber interessant auch.
Definitiv.
Das glaube ich, ja, total. Du hast ja gerade ein paar Firmen angesprochen, die dann auch die Idee haben, noch was anderes zu machen. Aber jetzt mal zu euch. Wer sind dann, sage ich mal, ganz konkret mittlerweile so eure Kunden, also die Daten wirklich effektiv für sich nutzen? Da gibt es auch bestimmt ein paar prominente Beispiele.
Ja, also hauptsächlich relativ große Vereine aus der Bundesliga, auch aus anderen Wettbewerben. Da es um Scouting geht, sind die meisten froh darum, wenn wir das relativ vertraulich behandeln, weil ja nicht unbedingt jeder immer wissen will, also ne, die Vereine wollen nicht, dass andere wissen, wie sie scouten, ne? Deshalb würde ich jetzt ungerne viele Namen nennen, aber tatsächlich...
Soll ich die nennen? Mach mal weiter.
Investigativer Journalismus oder wo hast du deine Quellen
hier? Ja, das ist eigentlich auch mein Job hier, aber gut, Toni. Ne? Toni ist, wie gesagt, generiert die Überschriften.
Also die ein paar internationale Vereine, die hören wahrscheinlich nicht auch einen deutschen Podcast, von daher, also ist jetzt zum Beispiel Chelsea, Paris Saint-Germain, ein paar exotische Vereine, Vissel Kobe aus Japan. Wir haben einen Verein, die heißen Charlotte, das ist ganz interessant, weil die noch nicht mal gegründet sind eigentlich so richtig. Die spielen in zwei Jahren erst MLS, also die können sich so Fußballmanager-like eine Mannschaft von null zusammensetzen, ganz interessantes Projekt. Aber dadurch, dass wir eine deutsche Firma sind, auch sehr, sehr viele deutsche Vereine
natürlich. Ja, das glaube ich. Und du hast es vorhin gesagt, dass es viele nutzen dann für Scouting, was ja relativ... logisch ist, das erleichtert die Arbeit oder die eigene Arbeit, wenn man dann so Spieler findet. Nutzen die das aber auch für ihre eigenen Teams, um einfach die eigene Mannschaft auszuwerten oder auch dann den Gegner, sage ich mal, sich auf den Gegner einzustellen? Also auch im Tagesgeschäft oder geht's da wirklich nur um Scouting? Weil du kannst ja aus den Daten auch für Spiele gut was rauslesen, ne, im Endeffekt.
Schön, dass du hier unser Produkt promotest. Genauso wie du sagst. Ich. Nee, genauso wie du sagst, sowohl Analyse als auch Scouting. Interessanterweise haben wir festgestellt, je besser der Trainer, desto eher hat er Bock auf unser Zeug. Was ja eigentlich bemerkenswert ist.
Ein Kompliment. Oder schätzt ihr dann den Trainer ein, dass nur der gut ist, der auch das Bock auf euer Produkt hat?
So. Nee.
Erfolgreicher Trainer.
Nee, ich kann dir den Grund sagen eigentlich. Also Trainer, die irgendwann vielleicht aufgehört haben, besser zu werden, die glauben, dass sie alles wissen. Und dann kommen wir mit unserem Statistikzeug, ne? Und dann gucken die da drauf und sagen, Stefan, ich sehe den Spieler jeden Tag im Training, ne? Ich sehe jedes Spiel von dem, wir gucken uns zweimal das Spiel an, was willst du mir erzählen noch über meine eigenen Spieler, ne? Und ein richtig guter Trainer wird immer das erstmal aufnehmen, versuchen einzuordnen und auch vielleicht sich zu hinterfragen, weil das, was du vorhin gesagt hast, Toni, mit der Schublade, ne, das geht ja vor allem bei eigenen Spielern, als Trainer kann dir sehr, sehr häufig passieren, ne, dass du den in irgendeiner emotionalen Schublade abgestempelt hast, ne, weil er dir ein Gegentor verschuldet hat, ne, und dann ist der unten durch oder so, ne, und da helfen dir in der Statistik natürlich extrem, das nochmal ein bisschen objektiver zu beurteilen, ne, und deshalb habe ich gemerkt, ne, je besser der Trainer, desto eher ist er eigentlich nochmal offen für neue Informationen.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also ist es so, ist es nach wie vor so, dass ihr auf die Vereine zugeht oder kommen die Vereine zu euch? Also
nach dem müsst Podcast ihr das Produkt heute, überhaupt wenn du mal ein bisschen noch... weiterredest, kommen die zu uns, denke ich mal.
Ja klar, wir machen das nachher alles auch noch auf Spanisch und Englisch. Dann...
Spanisch wäre gut, Toni. Wir haben noch keinen Verein in Spanien. Nein. Das kann ja wohl nicht sein.
Na siehste. Nein, also ich denke mal... Am Anfang, glaube ich, erübrigt sich die Frage, da seid ihr mit Sicherheit, habt ihr das Sicherheit auch vorgestellt überall. Aber ist es mittlerweile so, dass auch die, sag ich mal, zu euch kommen, zu sagen, boah, das hören wir uns gern an? Und ist es dann wirklich so, dass du dann einfach dort, mit wem sprichst du da zuerst? Mit irgendwelchen Analysten der Vereine oder sind es direkt dann einfach Sportdirektoren, was auch immer, die sich dafür interessieren?
Ja, also so wie du sagst, dadurch, dass es schon so ein bisschen Kreise gezogen hat und irgendwie jetzt als Mini-Beispiel, aber Teil der Jugendausbildung in Norwegen ist, ne, also Peking, ne, dass es halt wichtig ist, ne, dass man so Spiele ausbildet, zieht es halt witzige Kreise und dann auch einfach Leute an, die es interessant finden. Wir sprechen mit, oder ich persönlich auch mit, ehrlich gesagt, sämtlichen Verantwortlichen in dem Club. Also es kann wirklich der Data Scientist sein, der am liebsten nur Nullen und Einsen geschickt bekommt, bis hin zum Sportdirektor oder auch Sportvorstand oben. Am liebsten sprechen wir, ehrlich gesagt, mit Entscheidungsträgern, also mit Trainern und Sportdirektoren. Ja, hat den einzigen Grund aber, dass die am Ende halt für das ganze Ding halt verantwortlich sind. Ne? Also ein Sportdirektor muss halt die Transfers halt machen, ne? Und deshalb muss er auch wissen, auf was er Wert legt. Ne? Von daher ist das immer das Wichtigste, weil sehr, sehr häufig, vor allem in England, hast du zum Beispiel riesen Data Departments mit 6, 8 Data Scientists drin. Und da weiß der Sportdirektor überhaupt gar nicht mehr, was sie machen, ne? Weil es zu komplex ist oder sich zu weit vom Fußball entfernt hat, ne? Und das ist eigentlich nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist halt schon, dass das in einem Entscheidungsprozess oder so halt schon Teil ist, ne? Und irgendwie genutzt wird, ne? Und deshalb muss es halt immer einen hohen Bezug auch zum Fußball haben.
Definitiv, definitiv. Sollte und es, ja. Jetzt hast du ja vorhin schon mal ein paar Namen genannt. Wenn wir jetzt mal Richtung Bundesliga gehen, kannst du da so die 4, 5 Spieler nennen mit dem besten Packing-Werten?
Kann ich den nennen, aber das ist jetzt alles wenig überraschend in der Spitze, sage ich mal. Ne? Also da gibt's dann. Willst du jetzt wirklich hören, dass Lewandowski einer der besten Spieler ist? Oder was du da sagen? Da sagen unsere Werte jetzt auch nichts anderes als das, was du glaubst.
Okay. Ja, nö, das ist ja interessant. Vielleicht gibt es ja so Überraschungen, wo man gar nicht auf dem Zettel hat. Oder?
Ja, also klar, Überraschungen gibt es immer. Spieler, die wir leistungsmäßig sehr gut bewerten, ne? Und die der Markt teilweise anders bewertet. Das hast du immer mal wieder. Da hat zum Beispiel jetzt Union Berlin sich ein, zwei Spieler geschnappt, ne, die der Markt vielleicht nicht so hoch bewertet hat. Zum Beispiel Roman Knoche. Den fanden, glaube ich, viele einfach langweilig so. Ne, weil er irgendwie Mitte, Ende 20, ne, nicht schnell, wenig Potenzial noch nach oben. Ne? Und wir hätten gedacht, ja, aber der kann echt gutes Level Bundesliga spielen. Ne? Also kann dir das schon mal liefern, ne? Ist ja auch schon mal was wert, ne? Wenn du einen hast, der halt Bundesliga auf einem guten Level spielen kann, ne? Und das sind halt so Pitches, wo wir dann denken, okay, das hätten wir jetzt, also fanden wir interessant, dass sie es dann gemacht haben und sind auch, glaube ich, ein bisschen dafür belohnt worden für solche, auch teilweise, also es ist ja kein Scouting-Transfer, es ist fast ein langweiliger Transfer, ne? Aber sowas hält dich dann halt nachher in der Liga oder lässt dich halt absteigen, wenn du sowas vielleicht nicht
machst. Ist es dann so auch, dass, eure Werte, siehst du das auch dann in der Bundesliga-Tabelle oft dann auch bestätigt? Oder ganz klar?
Ja, genau. Also wir testen, also im Prinzip war unser Ansatz eigentlich eine wissenschaftliche Motivation. Also wir haben immer nur getestet, unsere Werte gegen das Endergebnis. Und unsere Werte haben extrem hohe Aussagekraft auf das Endergebnis. Das heißt jetzt, ich sag mal, wieder plakativ ausgedrückt, wenn du alle Unentschieden rausnimmst, gewinnst du, lass mich nicht lügen, ich glaube 87%, wenn du insgesamt in den Packing-Werten besser bist. Also in allen, wenn du alle Packing-Werte zusammennimmst, in einen Wert punchst quasi, wenn du da besser bist, gewinnst du 87% deiner Spiele. Das heißt, unsere Werte und das Endergebnis und die Tabelle haben eine extrem hohen Zusammenhang. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn du mehr Gegner überspielst, gewinnst du halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das Spiel. Wenn du gleichzeitig auch noch bessere Balleroberung hast, gewinnst du noch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das Spiel. Und das heißt, wenn du jetzt unsere Tabelle legst neben die normale Tabelle, dann liegt es extrem eng beieinander. Und wenn es nicht eng beieinander liegt, dann liegt es eher daran, dass eine Mannschaft auch mal ultra viel Pech oder ultra viel Glück hatte vielleicht in der Saison. Ne? Also dass jetzt als Beispiel Schalke unter Tedesco Zweiter geworden ist, ne, obwohl es vielleicht auch hätte Platz 6 oder 7 hätte tun können, so von der Leistung. Ne?
Und ja, würden sie nehmen aktuell.
Glaub ich. Nein, aber das stimmt schon. Also ich glaube, wenn du dann die Tabelle nebenher legst, wo dann wirklich nur die Ballbesitzwerte sind, da wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit von 87% nicht da. Jetzt einfach mal ohne es zu wissen, weil dann eben auch es an die andere Richtung einschlägt. Aber du hast es eben interessant gesagt. Ich erinnere mich auch gerade, dass ich dich, ich weiß gar nicht, wann es war, vor 2 Jahren oder so, vor 3 Jahren,
Da war ungefähr so 10 Spieltage vor Schluss Zweitligatabelle. Und ich glaube, der HSV war Erster oder Zweiter. Hat er gerade so 1-2 Spiele mit Glück gewonnen. Ja. Und da hatten wir, ich glaube, weil Felix involviert war, ne, mit Union, die waren dann Dritter oder Vierter oder sowas. Mhm. Und da hatten wir ja hin und her geschrieben, habe ich gesagt, der HSV, ey, die steigen. Und dann hast du mir immer gesagt, die steigen nicht auf. Die steigen nicht auf. Die haben so schlechte Packing-Werte, die haben so Glück, irgendwann rächt sich das. So, und die werden Punkte abgeben, weil die sind nicht gut in unseren Werten. So, und ich habe mich dann echt kaputt gelacht, dass es genau so kam. Also die sind dann am Ende nicht, die sind dann 4. Vierter geworden oder was auch immer. Ja. Und also.
Ja, das ist das perfekte Beispiel, ne? Und also das haben wir häufig in unseren Vertriebsorganisationen tatsächlich drin. Also wie du sagst, ne, Hamburg war Tabellenführer. Ich glaube sogar mit 4 Punkten Vorsprung oder so. Und die waren für uns eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, vielleicht bestenfalls leicht überdurchschnittlich, ne? Und das ist einfach
A geschuldet. Das ist doch das, was wir hier alle 4 Wochen mal sagen im Podcast.
Im Moment sind sie besser. Dieses Jahr ist besser. Nee, und gleichzeitig hat so 2 Mannschaften, ne? Also dann du, Felix, und Köln unter Markus Anfang, die für uns einfach ganz klar die besten Mannschaften in der Liga waren. So, und jetzt kann das halt, aber so wie du sagst, mal kurzfristig sein, dass du als Mannschaft halt dann, Hamburg hat dann mal 3-4 Mal hintereinander 1-0 gewonnen, ne? Und du hast ein bisschen Ergebnisglück, ne? Und on the long run entscheidet aber meistens die Leistung, ne? Und deshalb, ne, haben sie dann hinten raus, so wo du es beschrieben hast, ne, haben sie eigentlich genauso gut gespielt wie vorher, nur halt ein bisschen mehr Ergebnispech gehabt und haben es dann nicht gerissen. Und das ist auch genau der Grund, ne, warum sich verantwortlich im Fußball damit auseinandersetzen sollten, ne? Weil auf die Tabelle gucken und daraus irgendwie abzuleiten, dass du gut bist, ist leider eher eine Fansicht, sage ich mal. Ne?
Ja, dann gib mir nochmal meine Packing-Werte aus dieser Saison. Also aus der Saison, wo wir gerade drüber gesprochen haben.
Masochistisch veranlagt, oder was?
Jetzt will ich es auch wissen.
Ich müsste jetzt im Detail durchgehen. Ich kann ja mal positiv anfangen. Was glaubst du denn, was dein bestes Spiel war?
Diese Saison jetzt?
Ja, jetzt kommen wir nicht mit dem Spiel, wo du ein Tor gemacht hast, sondern dein leistungsmäßig bestes Spiel.
Ich würde jetzt mal, auch wenn wir das Spiel verloren haben, sagen, dass es vielleicht in Aue war.
Oh, ja, das würde ich jetzt sehr gerne teilen. Den Screenshot, den ich vor mir habe. Ja, also Aue war mit Abstand dein bestes Spiel laut unseren Daten.
Ja, siehst du, habe ich das schön. Siehst du, habe ich auch so gefühlt anscheinend.
So, und guck mal, ich kann jetzt auf das Spiel draufklicken und würde sehen, okay, wenn du immer so gut spielen würdest wie in diesem Spiel, dann wärst du ein sehr guter Zweitligaspieler.
Und so bin ich das leider nicht.
Du spielst aber nicht immer so gut wie in diesem Spiel.
Ja, sonst wäre mir das jetzt auch nicht so leicht gefallen, das richtige Spiel auszuwählen.
Nee, also Bälle nach vorne stecken und so, durchstecken, auch ins letzte Drittel oder also letzte Kette überspielen und so, ist alles ganz gut. Es sieht laut Daten so aus, das überrascht mich etwas, dass du bemüht bist, ein paar Räume zuzulaufen. Stimmt das?
Das ist richtig, ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie viel läufst du denn im Spiel? 9,8 oder?
Ja, wenn ich nach 70 Minuten raus bin, ja.
Also einmal, das Spiel habe ich gesehen, da hat er wirklich den Casemiro gemacht, da hat er den Staubsauger gemacht. Das war im Heimspiel gegen Düsseldorf, glaube ich.
Düsseldorf, ja.
Das habe ich gesehen, da ist er sogar marschiert, ja. Muss ich bestätigen.
Das ist nicht keine Seltenheit.
Ja, ist ein guter Punkt. Auch das würde ich jetzt gerne, also wenn du was Social Media mäßig teilst, dann natürlich das, weil das war dein bestes Defensivspiel, Felix.
Okay.
Wenn du immer so spielen würdest wie in dem Spiel gegen Düsseldorf, wärst du der defensiv beste zentrale Mittelfeldspieler der zweiten Liga.
Okay.
Also. Ja, aber hat halt 34 Spiele, ne?
Oh, das reicht mir schon. Das reicht mir schon.
Ja. Ja. Macht ihr Spanien auch eigentlich? Oder weil du gesagt hast, auch spanische Vereine eigentlich nicht, aber das ist kein Grund, spanische Spieler nicht zu suchen, oder?
Nee, ist richtig. Das hat eher mit unseren sprachlichen Schwierigkeiten in eurem Land zu tun, dass wir noch keine spanischen Vereine angegangen sind. Doch, klar, wir machen 36 Wettbewerbe, also bis hin zu Kolumbien und so einem Quatsch. Also klar, Spanien ist must have. Hm.
Das stimmt. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, weil du hast mir ja schon warme Worte entgegengebracht. Dabei lassen wir es ja mal.
Ja, besser ist.
Du sag mal, jetzt, wo ihr jetzt mit der Firma seid, und sage ich mal, wo siehst du die Firma in 5 Jahren? Wo wollt ihr hin? Gibt's da konkrete Ziele oder sagt ihr, okay, nee, wir machen hier tagtäglich unsere Arbeit und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, nee, wir wollen schon da und dahin?
Nee, wir wollen da und dahin. Ich sag mal, die Kernmotivation war halt jetzt nie, dass das jetzt irgendwie finanziell irgendwie besonders irgendwie laufen muss, ne? Oder dass wir jetzt irgendwie eine riesen Firma aufbauen, sonst war halt hauptsächlich oder häufig sehr inhaltlich getrieben, ne? Also, dass wir denken, okay, wie weit können wir so die Limits verschieben, was man mit Software, was man mit Daten wirklich schon rauslesen kann, was man ablesen kann, was man machen kann, wie es in Prozesse eingebunden werden kann, ne? Und da sind wir schon ein gutes Stück weg von dem, was ich glaube, was man inhaltlich am Ende machen kann. Weiß aber, dass wir trotzdem ein paar Limits schon ein bisschen verschoben haben. Also als wir vor 6 Jahren gestartet sind, war es nicht nur so, dass es keine Daten gab, die eine Aussagekraft haben, sondern B, es hat auch, die These war, hey, Fußball ist zu komplex, als dass man Daten erheben kann, die eine Aussagekraft haben. Das heißt, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben alle gesagt, hey, wagt euch mal gar nicht an diese Spiele ran, es ist viel zu komplex, man findet nichts, ne? Und so, das war so die erste Hürde, ne, oder die wir übersprungen haben, wo wir jetzt einen Beweis nach 16.500 Spielen, die wir ausgewertet haben, antreten können, sagen, ne, Challenge accepted, hier ist der Beweis, haben wir gefunden, ne, also das haben wir geschafft. Ja. Und so versuchen wir eigentlich nach und nach so ein paar inhaltliche Hürden zu nehmen, was man alles, was man machen kann, wie gut man eine Leistung bewerten kann, wie gut man Spielstile bewerten kann, wie gut man am Ende ein Potenzial bewerten kann. Also Endziel ist eigentlich, jetzt zu sagen, okay, wir nehmen Felix Groß von mir aus und würden ihn jetzt rein hypothetisch in eine von mir aus Erstliga-Mannschaft in der La Liga reinziehen und modeln, okay, wie gut würde Felix in dieser Mannschaft, in diesem Konstrukt, in dieser Spielweise wahrscheinlich klarkommen? Also wie würde er da spielen? Und das ist halt jetzt nicht irgendwie, man nimmt mal eine witzige Zweikampfquote und 3 überspielte Gegner und dann kannst du sowas modeln, sondern es ist halt wirklich was sehr, sehr Komplexes, einen Spieler so exakt zu greifen, dass du ihn auch in komplett unterschiedlichen Kontexten bewerten kannst. Ne? Also wie würdest du, Toni, jetzt, anderes Beispiel, wie würdest du jetzt bei Heidenheim spielen? Ne? Mhm. Also macht jetzt vielleicht wenig Sinn, weil hast du nicht so Bock drauf, aber ja, da hast du halt nicht so viele Mesos vor dir, die sich im Halbraum anbieten. Und genau das sind halt die Challenges, aber denen sich Vereine ja stellen müssen, ne? Da, im Scouting auch, ne? Okay, da ist irgendwie ein 17-Jähriger aus Argentinien. Kann der in 3 Jahren bei Bayer Leverkusen als Zehner irgendwie spielen oder nicht, ne? Und das sind halt extrem komplexe Themen und empfinde es als große Herausforderung, das umzusetzen.
Ja, total. Also, ich meine, das eine ist ja auch das Gefühl des Spielers, ne? Also das wüsste ich ja jetzt in meinem Beispiel auch selbst, so dass ich, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt in Heidenheim spielen würde, wüsste ich vorher, dass ich niemals auf die Zahlen kommen würde, die ich jetzt habe, sage ich mal. Ist ja auch irgendwie logisch, auch immer eine Spielanlage. Aber das wäre dann nochmal, sage ich mal, ein nächstes Level im Bereich Scouting auch, ne? Dass du wirklich auch dem Verein auch ganz klar sagen kannst, pass auf, oder wirklich ziemlich klar sagen kannst, bei allen Unbekannten, die dazukommen, ne, Spieler geht dahin, vielleicht kommt er da außenrum nicht so klar, das heißt, er kann eigentlich das, was er kann, da gar nicht zeigen, ja, genau. Was gar nicht mit sportlichen Sachen zu tun hat, das kann ja immer passieren, aber ist ja schon nochmal irgendwie ein nächstes Level zu sagen, relativ genau, okay, der Spieler, der würde gut bei euch reinpassen. Der spielt jetzt vielleicht in der Mannschaft vielleicht gar nicht so auffällig oder auch für euch nicht so auffällig, aber glaubt mir, bei euch funktioniert er. Ne, das ist ja schon nochmal so, was es nicht gibt mittlerweile aktuell. Aktuell ist ja immer ein Gefühl, so der könnte da rein, da könnte da reinpassen, so was man sieht. Aber das belegt zu haben, wäre ja schon nochmal eine andere Geschichte.
Ja, es gibt noch ein paar Dinge, wo wir uns dran begeben.
Von das ist ja dann auch trotzdem ja auch abhängig.
La Liga abhängig. Ruft. Aha. La Liga ruft, Felix.
Ja, ja, bin mal gespannt, wo er mich da hinbringt.
Ja, sehr gut. Ich fand das, das war doch also sehr, natürlich auch im Detail, aber glaube ich auch sehr allgemein und interessant erklärt. Tun wir mal das Theoretische so ein bisschen abhaken und kommen mal zu dir mal so ein bisschen selbst aus deiner sportlichen Zeit, zu deinen sportlichen Anfängen, ne? Ich habe zugegebenermaßen nachgeguckt, ne? Über Heiligenhausen, Bergisch Gladbach ging's nach Leverkusen. Lach nicht. Aber um mal ein bisschen Rückblick zu damals, war das für dich klar, dass du Profifußballer werden willst, oder war das ein Ziel, was nebenher in Erfüllung gegangen ist?
Doch, also ich glaube schon, ich bin mit 10 zu Bayer Leverkusen, ne? Also ab dem Moment, jetzt ja auch, habt ihr auch relativ früh bei größeren Vereinen dann, klar, also ab dem Moment, wo du es ja irgendwie vor Augen hast, dass du es schaffen kannst, wollte ich es auch schaffen. Es gab trotzdem zum Beispiel einen witzigen Moment, da war ich 15, da war ich in der C-Jugend und ich war so auf der Kippe, ob ich übernommen werde oder nicht in die B-Jugend, und da hat mein C-Jugendtrainer zu mir gesagt, Stefan, ich kann mir bei dir zwei Sachen vorstellen. A, du wirst Bundesligaspieler, irgendwie traue ich dir das zu. B, du hast irgendwie gar keinen Bock mehr auf Fußball und schmeißt das alles hin und trittst nie wieder gegen den Ball. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich beides bewahrheitet, aber so ist es eigentlich gekommen.
Aber du hast ihn schon einmal angerufen danach dann,
ne? Ja, nee, tatsächlich nicht, aber ja, eigentlich ein interessanter Forecast von ihm.
Ja. Ja. Wenn das mal nicht ein begehrter Trainer ist.
Ja, und ehrlich, ne? Also das ist ja, wenn er das, glaube ich, da kann ja auch nicht jeder so mit umgehen. Denn wir hatten ja jetzt auch schon mit Poldi und mit Per Mertesacker hier zwei Gäste, die ja vom Vater, so wie wir ja auch trainiert wurden in der Jugend. Gab es bei dir auch diesen einen, sag ich mal, Mentor, der dich da irgendwo extrem gefördert hat in der Jugend? War es vielleicht auch dein Vater oder ein spezieller Jugendtrainer?
Ja, also mein Vater war Trainer beim Heiligenhaus SV von mir. Feiert sich dafür, dass wir quasi alle Titel, die man auf dem Land gewinnen kann, gewonnen haben. Aber es war jetzt nicht so exzessiv, glaube ich, wie bei euch, ne? Und auch nicht in das Alter rein, sag ich mal. Also mein größter Förderer war tatsächlich Michael Reschke, würde ich sagen. Dann hast du ja auch noch erlebt, Toni, bei Leverkusen, weil er sowohl mein Jugendleiter war, als auch dann nachher mein Sportdirektor.
Naja, der hat mich da hingeholt, ne?
Ja, stimmt, ist auch für dich gut gelaufen, ne?
Führende Hand war das, also wo der Bruno noch so Zweifel hatte, da hat Reschke gesagt, nee, müssen wir holen. Also das nur so am Rande. Ja. Aber es war ja auch lustig, also wir haben es ja, also beim Pair hier in der Folge, da gab es nicht diese zwei Optionen wie von deinem Trainer, also ihm hat sein Vater gesagt mit 15, so, das wird alles nix, hör auf damit, okay. Hat ganz klar gesagt, das wird alles nix, und das hat der Pair ihm dann unter die Nase gerieben, als er in Rio mit seinem letzten Länderspiel an Franz Beckenbauer vorbeigezogen ist mit den Länderspielen. Er hat gesagt, das wird nix.
Nicht schlecht.
Ja, aber Stefan, Leverkusen für dich ein besonderer Verein, oder? So, das ist, glaube ich, der Verein, der dir jetzt in deiner Karriere am meisten bedeutet hat.
Ja, habe ja 16 Jahre da gespielt. Wäre jetzt traurig, wenn es anders wäre.
Ja. Ja. Naja, Heiligenhausen, stimmt, wäre eine Option gewesen.
Genau, Heiligenhausen noch. Nee, also so viele Vereine habe ich am Ende jetzt auch nicht gesehen. Aber klar, Leverkusen schon nicht ganz so schlecht gelaufen. Toni, du hast übrigens, ich habe es letztens gesehen, ich habe mein erstes Bundesligaspiel, da haben wir zusammen auf der Doppel-6 gespielt, ne?
Ja, und dann war ja klar, dass du nicht mehr wegzudenken warst.
Ja, tatsächlich habe ich zu der Zeit ein Interview gegeben, was ich zumindest sehr selbstreflektiert jetzt im Nachhinein empfunden habe, dass man, dass ich Bundesliga spielen kann, weil ich das einfachste Umfeld oder die einfachste Mannschaft überhaupt habe, weil hinter mir hat Sami Hyypiä gespielt, du rechts neben mir, du manchmal sogar links vor mir, da hast du noch links außen gespielt viel, ne?
Ja,
ganz gut. Rechts neben mir Arturo Vidal, links hinter mir Gonzalo Castro und vor mir quasi Stefan Kießling, also das war unsere Mannschaft damals so grob, das heißt, es war jetzt auch nicht ganz so kompliziert, glaube ich, Fuß zu fassen.
Ne? Ja, aber es war schon eine gute Mannschaft, also nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb, muss man sagen, also das war gut zusammengestellt, und ich glaube, dass da war ja auch Michael Reschke für verantwortlich größtenteils. Also das war schon eine gute Truppe, muss ich sagen. Aber zwischendurch bist du ja bevor du eigentlich richtig, sage ich mal, angekommen bist in Leverkusen, sage ich mal, bist du ja dann ausgeliehen worden nach Nürnberg. Bist da ja auch von der zweiten, ich glaube, ein halbes Jahr warst du da nur, ne? Von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. War das vielleicht sogar, also emotional vielleicht sogar der größte Erfolg? Oder war das eh für dich, wo du gesagt hast, okay, ich bin hier ein halbes Jahr, cool, dass das geklappt hat, aber ich gehe sowieso zurück? Also, weil im Endeffekt, manchmal ist es ja so wie bei Felix, ne, bei Union. Also die ackern da 3-4 Jahre, bis sie endlich hochkommen. bei dir war es halt so, du kommst im Winter und steigst halt auf. aber war es trotzdem einfach eine coole Zeit wahrscheinlich, oder?
Ja, definitiv. Vor allem, weil mein damaliger Trainer in Leverkusen, ohne den Namen zu nennen, ich nehme es ihm auch nicht übel, aber mir also gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass ich durchschnittliches Zweitliga-Level erreiche, zum besten Zeitpunkt meiner Karriere. Und dann bin ich im Winter ausgeliehen worden an einen Zweitligisten.
Bruno Labbadia.
Möchte ich nicht kommentieren. Und es war für mich aber schon so, okay, ja, also jetzt muss es halt auch ziehen, ne? Also war mein erstes Pflichtspiel als Profi dann, ne? Es war auch schon klar, okay, jetzt muss es irgendwie ziehen. Ist eigentlich perfekt gelaufen halt, ne? Direkt, ja, so wie du sagst, halt mit Relegation sind wir aufgestiegen. Und eigentlich wollte ich noch da bleiben. Ich hatte auch noch ein Jahr Vertrag in Nürnberg. Wollte eigentlich anderthalb Jahre da bleiben. Und hat sich so angefühlt, als hätte ich mir die erste Liga auch irgendwie selber verdient, sage ich mal, ne? Also
klar.
Du wirst ja einfach mit 17 dann bei Bayern München reingeschmissen und spielst halt Bundesliga. Hast du dir möglicherweise auf eine andere Art und Weise verdient, aber ich fand es auch schön, sich in diese Spielklasse quasi hochspielen zu müssen. Ne? Das war irgendwie, ja. Also fand ich eigentlich, hatte schon einen gewissen Charme. Aber, genau, und dann, weil es aber so schnell so gut gelaufen ist, bin ich tatsächlich nach 5 Monaten wieder weg, weil Michael Reschke zu dem Zeitpunkt und Jupp Heynckes gedacht haben, komm, holen wir mal einen besseren Leverkusen direkt zurück. Kann er hier direkt Bundesliga spielen und war jetzt im Nachhinein auch nicht ganz so schlecht gelaufen.
Nee, super, im Endeffekt. Ich erinnere mich an ein Spiel, also das muss in der Zeit gewesen sein, wenn du ein halbes Jahr da warst, da haben wir mit Rostock gegen Nürnberg dann gespielt, gegen euch.
Ja,
0-0. Es gibt ja mal, da ist ja, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber ich erinnere mich an die Vorbesprechung und
da wurde Peking auch noch überbewertet in dem Spiel wahrscheinlich.
Gut möglich, aber ich erinnere mich an die Vorbesprechung beziehungsweise an die Gegneranalyse dann damals. Da sagte der Trainer von Rostock, ich weiß nicht mehr, wer das da aktuell war, das war auch die Saison, da waren 4 Trainer.
Frank Pagelschau.
Dieter Eils wahrscheinlich.
Das ist gut möglich. Nee, weiß ich nicht. Ist auch egal, jedenfalls erinnere ich mich aber, wie er dich beschrieben hat. Und ich zitiere jetzt, und man entschuldige diese Wortwahl, Stefan Reinartz, der spielt so, als wenn er Eiswürfel pisst. Also als wenn er halt eiskalt ist und komplett abgeklärt spielt und du scheinst also kein so zu dem Zeitpunkt so durchschnittlicher Zweitligaspieler gewesen zu sein.
Ja, hat auch meine volle Emotionalität anscheinend früh erkannt auf dem Feld.
Ja. Das ist mir so auch im Kopf geblieben. Aber jetzt, ja, gut, also du dich an das Ergebnis erinnerst, also das ist schon echt schon lange her, muss ja schon 12, 13 Jahre her sein.
Ja. Für uns ging es noch was in der Phase der Saison. Ich glaube, für euch nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere.
Boah. Ja, das war auch eine schwierige Saison, glaube ich. Also in Rostock gab es eh viele schwierige Saisons. Also kann es gut sein, dass das auch eine war.
Ja, ich wäre nämlich fast zu euch gekommen. Ich hatte fast die Wahl zwischen Rostock und Nürnberg.
Okay.
Und es ist dann Nürnberg geworden. Ja.
Hast wohl nicht viel falsch gemacht.
Sonst wäre ich wie du jetzt bei irgendwo Braunschweig versandet vielleicht. Wer weiß.
Nee, da wärst du jetzt nicht mehr. Da bin mir ziemlich sicher.
Du hast den Abschluss und du hast den Abschluss gewagt.
Ja.
Aber du hast gesagt, Jupp Heynckes hat dich zurückgeholt. Für Toni war es ja der wichtigste Trainer in seiner Karriere. Wie hast du ihn empfunden?
Ja, für mich auch.
Okay.
So einfach ist das.
Ne? Ja, so das lassen wir so stehen. Ist er auch gleichzeitig der beste Trainer, den du hattest? Das ist eine andere Frage.
Ja,
erkenne also den Unterschied.
Ja, also du hast ja noch bessere Trainer als ich, sage ich mal, und hast einen noch besseren Vergleich. Ich finde es immer sehr schwer, Trainer mit total unterschiedlichen Fähigkeiten so gegeneinander zu vergleichen. Ne? Also wie willst du jetzt die Führungsqualität oder ne, die Menschlichkeit von Jupp Heynckes vergleichen mit zum Beispiel einer doch taktischen Finesse und auch eine Durchschlagskraft von Roger Schmidt, den ich zum Beispiel hatte, ne, der auch in ein paar Dingen herausragend gut ist. Ne? Also ich finde es sehr, sehr schwer, das gegeneinander aufzuwiegen, aber für mich persönlich war Jupp auf jeden Fall perfekt, also vom Zeitpunkt und von allem. Ja. Aber für uns alle ja damals in der Mannschaft war es ja nicht ganz so schlecht.
Ne? Das stimmt allerdings. Das stimmt. Und ich habe ihn ja dann quasi nachher auch dann quasi mitgenommen nach München, weil ich es ganz gut, ja gut fand.
Dann hast du ihn zum Champions League-Titel geschossen, ja.
Genau. nee, das konnte ich leider nicht. Das hätte ich vielleicht 2012, wäre das vielleicht so gewesen, aber 2013, da musste ich auch dann leider. Zuschauen. Aber apropos Trainer, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, und das steht auch in deiner Vita, aber da stehen ja ein paar ungewöhnliche Sachen. Du warst selbst ja zwischen 2012 und 2015, also du hast das mit 23 Jahren begonnen, Co-Trainer der U17 von Leverkusen, also parallel, dass du in Leverkusen gespielt hast, Profimannschaft, warst du Co-Trainer der U17. Also sowas habe ich, also ich habe noch keinen zweiten Fall im Profifußball gehört, wer das gemacht hat. Ja. Also sag erstmal bitte, wie du auf die Idee gekommen bist und vor allem auch, wie du es damals mit dem Verein geklärt hast, dass es okay ist. Weil das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor.
Ja gut, also erstmal wisst ihr ja, wie es, also jetzt mehr Felix, du und ich als normalsterbliche Fußballer, Toni hat ja tatsächlich einen etwas volleren Terminkalender mittlerweile, ne? Aber wenn du nur alle 7 Tage ein Spiel hast manchmal, hast du ja schon ein bisschen Freizeit, ne? Und zu dem Zeitpunkt habe ich Psychologie studiert und mich da so ein bisschen nebenher beschäftigt und das hat der damalige B-Jugendtrainer Markus Anfang, ne, der jetzt bei Darmstadt ist, hat das spitz bekommen. Dass ich Interesse habe, mich auch neben dem Platz irgendwie ein bisschen mal weiterzuentwickeln, weiterzubilden und hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen Co-Trainer mitmachen kann. So, das war, da ich ja selber gespielt habe und ein bisschen was anderes auch noch zu tun hatte, war ich jetzt eher 1-2 Mal die Woche beim Training, habe versucht, bei den Spielen irgendwie dabei zu sein, ne? Um aber da so ein bisschen Gefühl für diese ganze Trainernummer zu bekommen, ne? Weil ich nicht jetzt mit 33 dann so klassisch wie viele, okay, wissen nicht, was sie tun sollen, ja, mache ich meinen Trainerschein und dann fange ich das mal an. Ne? Ich wollte mich dann also nebenbei, neben der Karriere damit schon mal auseinandersetzen. Genau, deshalb fand ich es auf jeden Fall interessant. Muss aber auch gestehen, dass ich dabei auch gemerkt habe, dass ich es interessant finde, aber schon auch viele Dinge gefunden habe, die ich mir jetzt nicht so wahnsinnig gut vorstellen kann, das den ganzen Tag zu machen.
Kann ich...
Also Kinder bespaßen.
Wie aktiv warst du da mit dabei? Also warst du da wirklich dann, bist du dann 4-mal die Woche hin?
Nee, also eher 1-2-mal die Woche, also so wie es ging. Aber dann habe ich schon versucht dabei zu sein, auch ein bisschen Trainingskonzeption, ne, oder wie man Übungen aufbaut etc. Aber dadurch, dass U17 war, ne, hast du halt einfach ultra viele Themen, die halt wenig jetzt mit Fußball oder irgendwas zu tun haben, ne, sondern okay, der eine Fahrdienst hat Verspätung, ne, muss das Training anfangen ohne die Spieler oder da und da hat einer in der Schule Probleme, ne? Also du merkst halt einfach, wie viel in diesem Altersbereich, ne, du dann dich mit anderen Dingen irgendwie auseinandersetzen musst, ne? Ja, und jetzt auch im Nachhinein muss ich auch sagen, wenn ich jetzt sehe, wie jetzt auch auf einem höheren Level irgendwie Bundesliga-Trainer, Zweitliga-Trainer etc., ne, ist ja die durchschnittliche Amtsdauer, glaube ich, gerade unter ein Jahr gesunken, ne? Ich glaube, es ist unter 12 Monaten.
Ist das so, ja?
Ist das so? Und das wird noch hochgehalten von ein paar Trainern wie Christian Streich, ne, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ne? Also kannst dir vorstellen, wie...
Ja, aber es gibt so einen Verein, es gibt ein paar Vereine, die arbeiten dran, dass es weiter runter geht.
Ne? Ja, ja, das stimmt. Nee, von daher finde ich das jetzt so, also mit so einem eigenen Leben schwer vereinbar. Ne? Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie alle 8 Monate bei einem anderen Verein oder in einer anderen Stadt, in einem anderen Land irgendwie zu arbeiten. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr tough. Deshalb würde ich mich da eher raushalten. Das könnt ihr machen dann.
Okay, also weil ich auf das beschriebene so riesig Bock habe. Okay, warte, ich muss ganz kurz hier die nächste Frage streichen.
Vorweggenommen.
Also, willst du selbst Trainer im Profibereich werden?
Oh, du, sorry, ich habe dir gerade gar nicht zugehört.
Ja. Ja, hat er gerade mit einem, du kannst mich mal beantwortet schon. Also hat er aber netter umschrieben.
Ja, so klar. Aber genauso eine klare Entscheidung hast du ja dann im Alter von 27 getroffen, nämlich Karriereende. 27 Jahre ist jetzt auch nicht das Alter, wo die meisten dann aufhören. Was waren für dich die Gründe? Also klar, du warst dann schon auch teilweise lange verletzt, aber war das der einzige Grund?
Warte ganz kurz, da müssen wir doch mal eine Kategorie abspielen. Opa muss zu Wort kommen.
Was hast du dir dabei gedacht?
Na gut, auch nicht schlecht.
Bisschen mehr auf den Punkt als bei dir, Felix.
Ja, dafür ist unser Opa bekannt.
Ja. Ich würde es ganz kurz versuchen, so auszuholen. Es ist wahrscheinlich für einen Zuhörer relativ schwer zu begreifen, der Profifußball so als Traumjob wahrnimmt, der er ja auch ist. Ne? Also ist jetzt nicht, wird er nicht ganz so schlecht bezahlt. Also nicht alle werden so schlecht bezahlt wie du, Felix, sondern auf einem hohen Niveau werden sie noch besser bezahlt. Hat relativ viel Freizeit, man hat schon Sport gemacht, ist an der frischen Luft, ne? spielt vor ein paar Zuschauern, ist jetzt nicht alles so schlecht. Ich habe nur irgendwann so für mich gemerkt, dass ich irgendwie durch war mit meinem Fußballerlaufbahn-Thema. Also ich hatte es hat sich für mich irgendwie so ein bisschen auserzählt angefühlt. Und ich hatte irgendwie jetzt da wenig Motivation, jetzt nochmal zum 8. Mal irgendwie nach Freiburg zu fahren, um mir irgendwie gegen eine Christian-Streich-Mannschaft da irgendwie ein Bein auszureißen. Also ich hatte irgendwie, klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber ich war auch irgendwie ein bisschen satt von diesem ganzen Thema. Ich war fast ein bisschen gelangweilt irgendwie von diesem Thema. Und gleichzeitig hatten wir halt die Idee mit der Firma und irgendwie hat mich das mehr gecatcht. Also ich hatte mehr das Gefühl, dass ich mich da irgendwie persönlich weiterentwickeln kann. Und deshalb haben die beiden Dinge so ein bisschen gegeneinander gearbeitet. Und ja, um es auf den Punkt zu bringen, also es gab halt irgendwann einen Tag so, ne, wo ich zum Training gefahren bin und dachte, okay, wenn du heute frei hättest entscheiden können, was du heute tust, würdest du zum Fußball fahren oder würdest du es nicht tun? Und dann bin ich zur Antwort gekommen, nee, also wenn du es frei entscheiden könntest, würdest du es nicht mehr machen. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt auch irgendwie, also Spiel ist ja auch keine Einzelsportart, ne, wo wenn du halt schlecht spielst, dann auch nur für dein eigenes Schicksal verantwortlich bist, sondern es ist halt ein Teamsport. Mhm. Deshalb habe ich es auch schon so empfunden, dass es auch irgendwie in meiner Verantwortung liegt, das dann halt auch irgendwie zu entscheiden. Und hat sich in dem Moment ein bisschen krass angefühlt, ehrlich gesagt. Weil ihr wisst ja, also ihr habt ja genau, also mindestens genauso häufig in eurem Leben gegen Ball getreten wie ich auch von klein an, ne, und das dann sich irgendwann so eingestehen zu müssen, so okay, das war jetzt dein Hobby und du hast so dein halbes Leben darauf begründet und wolltest unbedingt Profispieler werden und jetzt bist du aber irgendwie durch damit, also es fühlt sich fertig an, du willst es nicht mehr, weil irgendwie ein komisches Eingeständnis so. Und ab dem Moment, ja, wo ich es aber so einmal, also ja häufig so, wenn man so eine Entscheidung dann irgendwie trifft oder so getroffen hat, so gefühlt getroffen hat, dass man dann auch merkt so, boah, fühlt sich eigentlich gut an. Also fühlt sich eigentlich richtig an. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es sich richtig anfühlt, dass ich es dann halt auch durchziehen musste. Ihr wart ja bei der gleichen Berateragentur wie ich. Dementsprechend könnt ihr euch die Gespräche vorstellen.
Das kannst du nicht machen, bist du bekloppt.
Ja, und Stefan, ich verspreche dir, in 3 Monaten stehst du bettelnd vor unserer Tür und willst wieder irgendwo Fußball spielen und einen Vertrag haben. Also fang das nicht an. Ja, dadurch, dass ich auch noch einen Vertrag hatte bei Eintracht Frankfurt in der Saison. Also ich hatte auch noch ein Jahr Vertrag, dementsprechend auch noch ein Jahr nicht so ganz gutes Geld zu verdienen, war es jetzt auch. Und ja auch noch 27 war, also ich hätte ja noch ein paar Jahre spielen können, ne? War es jetzt auch natürlich zu Hause, musste ich es meinem Vater erzählen, ne? Und auch anderen Menschen aus meinem Umfeld, ne? Und es ist halt alles, ja, muss erstmal verargumentieren, ne? Den Schritt.
Ja, aber ich finde, also für mich hat nichts mehr als Respekt verdient, weil ich finde ja, du hast ja eine Entscheidung für dich und für dein Leben getroffen und das hat ja erstmal jeder zu akzeptieren oder zu respektieren. Das, ich finde, da muss man eigentlich gar nicht großartig erklären, weil du hast es so gefühlt und ich meine, im Endeffekt ist es dein Leben, ne? Wenn du dahinter stehst, dann macht das. Ich glaube, viele, und ich glaube schon, dass es so ist, dass viele sich auch die Frage stellen, würde ich heute lieber zum Training fahren oder nicht? Und die Frage genauso beantworten wie du, aber trotzdem weitermachen. Glaube ich, davon gibt's auch genug. Und deswegen finde ich, so eine Entscheidung zu treffen, hat schon höchsten Respekt verdient einfach, ne? Auch wenn es vielleicht gerade dann auch für dein Umfeld ja dann im ersten Moment sich irgendwie komisch anhört oder die es erstmal nicht verstehen wollen, glaube ich, wenn die ein bisschen länger darüber nachgedacht haben, glaube ich schon, dass sie das dann auch verstanden haben.
Ja, aber ich bin bei dir und das war genau der Punkt. Also ich habe ja auch mit Spielern zusammengespielt, die irgendwie 31, 32 sind, ne? Und die das dann aber trotzdem noch irgendwie das Kind noch schaukeln, ne? Also die halt dann alles mit Auge machen und, ne, weil sie einfach gewisse Qualität haben, das irgendwie hinbekommen. Aber ich dachte mir, boah, also ist das jetzt wirklich irgendwie, wie du dein Leben irgendwie jetzt gestalten willst, ne? Dass du halt das jetzt irgendwie so ziehst, ne? Weil es halt gutes Geld ist, ne? Und das jetzt irgendwie noch über Jahre hinweg ziehst, ne? Und deshalb, ja, also wahrscheinlich hätte es die Firma nicht gegeben oder jetzt irgendeine Idee, ne? Was anderes zu machen, weiß ich auch nicht, wie ich die Entscheidung getroffen hätte, aber so hat es sich irgendwie angefühlt, hey, du hast jetzt hier nochmal die Chance, irgendwie was ganz anderes zu machen, ne? Was ganz anderes aufzubauen mit ganz anderen Lernkurven, Entwicklungskurven, ne? Und das fand ich halt einfach reizvoll, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wem erzähle ich das? Ich meine, ihr spielt ja noch.
Ich würde jetzt an diesem Punkt wieder die nächste Frage streichen.
Sorry,
die wäre nämlich. Die wäre nämlich gewesen, ob du die Entscheidung jemals bereut hast, aber das hat sich jetzt gerade nicht so danach angefühlt oder angehört. Von daher lasse ich das weg. Oder hast du es jemals bereut?
Nee, ich hab's nie bereut. Gibt natürlich Tage, wo ich denke, okay, jetzt auf einem gepflegten Rasen, also erstmal ausschlafen.
Geil. Ja. So, das hast du ja meist am Spieltag. Das hast du ja am Spieltag.
Ja, Hotel, ne? Hotel, einmal ausschlafen, wäre Hammer.
Ja.
Geiles Frühstück, um 11 Uhr auf einen sauber geschnittenen Rasen, bis in 5 gegen 2 zocken. geil. Ne? Also ja, das wäre alles cool. Aber danach auf diesem, also ihr lauft ja immer, ne, ihr spielt ja auf diesem großen Feld noch immer, ne? Boah, also das. Also, ich weiß, dass ihr beide nicht das ganze Feld die ganze Zeit beackert, aber mit meiner Qualität musste ich das halt dann, ne, irgendwie ausgleichen und da relativ viel auf diesem Feld rumlaufen, Toni. Nicht nur die Bälle dahin spielen, sondern auch dahin laufen manchmal.
Genau, ich warte auch immer noch, bis auf 15 gegen 15 umgestellt wird. Ja, oder so, wenn wir so wie früher, weißt du, so quer gespielt wird. Das können auch dann zwei Spiele gleichzeitig laufen.
Ja. Ja, ja, genau. Also ich würde es bereuen, wenn jetzt irgendwie Seifert auf die Idee morgen käme, pass auf, wir wollen den Fußball ein bisschen spannender gestalten, wir spielen jetzt nur noch 4 gegen 4 auf kleinem Feld. Dann würde ich denken, fuck, krasse Fehlentscheidung. Ne? da musst du jetzt doch nochmal mitmachen. Aber mit diesem 105-Meter-Feld, boah.
Ja. Ich glaube, jetzt wird es auch langsam schwierig, ne, mit dem Comeback. Also das glaube ich,
Ja, ist vielleicht ein kleiner Insight, aber ich hab Volker Struth vor 2 Monaten im Park getroffen. Und also tatsächlich Zufall, ne? Und hat er mich gefragt, du Stefan, glaubst du, kannst du mal Dritte Liga spielen hier, ne, bei einem Kölner Verein, Dritte Liga? Und ich habe gesagt, Volker, also bei aller Liebe, ne, aber ich, also 7., 8. Liga ist realistisch, ne? Aber 3. Liga, da nochmal hinzukommen, ne? Da brauche ich 3 Jahre.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Eben wegen dem, ne? Wegen dem Laufen. Und das Feld ist ja auch immer noch so groß, auch bei denen.
Ist ja, das ist das Problem. Ne?
Ja. Naja, aber du hast es eben schon ganz kurz gesagt, beziehungsweise ganz kurz angerissen, dass du ja auch die Möglichkeit hattest, eigentlich zumindest zu sagen, zumindest das eine Jahr. Ich meine, du warst 27, ne? Du hast eben gesagt, so 31, 32. Aber mit 27 denkt man sich ja auch, ich meine, du hast, glaube ich, gut verdient, aber du hattest noch mindestens ein Jahr Vertrag, wo du sagst, okay, du hattest ja, glaube ich, auch ein paar körperliche Probleme dann hinten raus. So, wenn du jetzt noch da nochmal 2 Monate verletzt bist, da dann halt nochmal 3 Monate spielst, so, das hat ja auch vorbei. So, nachdem man das Geld kann man auch noch mitnehmen. Und da hast du ja auch eigentlich dann sowas gesagt, so, dass du das auch gar nicht aussitzen willst, dann irgendwie noch nur, um das Geld mitzunehmen, weil das wäre auch dem Fußball oder der Mannschaft gegenüber nicht fair. Wie oft, glaubst du, würde man solche Sätze von anderen Profifußballern hören heutzutage?
Ja, also klingt jetzt so, als wäre ich jetzt irgendwie der heilige Samariter, also so, ne, also ich brauche jetzt auch keinen. Ja,
aber ich muss schon sagen,
das hat mir imponiert.
Ja, was soll ich sagen? Das hat mir imponiert. Weiß ich nicht, wie es andere entschieden hätten. Es hat sich halt für mich, es muss sich halt richtig anfühlen, sowas, ne? Und das hätte sich halt sowas jetzt zu ziehen und auszusitzen, ne? Oder irgendwas, ne? Das hätte sich halt maximal scheiße einfach angefühlt, ne? Und ich meine, hast ja, also ich empfinde es zumindest so, dass man schon eine gewisse Verantwortung auch hat, ne? Jetzt in dem Fall als Arbeitnehmer gegenüber seinem Verein, gegenüber seiner Mannschaft und so, ne? Und da halt irgendwie korrekt mit umgehen muss, ne? Ja, ich hatte witzigerweise, ich musste das Gespräch auch mit Niko Kovac führen, weil der damals Trainer war in Frankfurt. Für den war das natürlich so ein bisschen aus einer anderen Welt, ne? Weil der wird wahrscheinlich am liebsten jetzt noch spielen. Ne? Das war halt alles. Also, das war eigentlich das Unangenehmste, ne? Diese Gespräche zu führen, wo du denkst, okay, der andere guckt dich an und hält dich für einen totalen Außerirdischen. Ne? Also, weil der denkt, wo kommt denn das jetzt her?
Ja, war es auch so?
Ja.
War es dann
ja,
auch so, ja?
Ja, er hat so, also ich fand, er hat sehr, sehr gut reagiert, sehr smart reagiert. Aber er hatte gedacht, dass ich jetzt eher irgendwie so psychologische Probleme habe mit dem Druck im Fußball und so. Habe ich gesagt, ja gut, also ich habe jetzt schon irgendwie 160 Bundesligaspiele, klar. Abstiegskampf ist jetzt nicht so cool, ne? Aber nee, das ist jetzt nicht der Hauptpunkt so, sondern ich habe keinen Bock mehr, morgen auf den Platz zu gehen. Ne? Also reizt mich nicht, bockt mich nicht, ne? Und wie soll ich jetzt eine Vorbereitung machen oder durchstehen oder so, ne? Und das war halt einfach unerklärlich für ihn, ne? Weil, ne, selbst für jetzt zum Beispiel Jens Segler, der bei uns in der Firma das macht, der fragt, der vermisst es schon, in der Kabine zu sein, glaube ich, ne? Und da jetzt ein Trash-Talk mit den Jungs in der Kabine zu haben. Und ich denke mir so, boah, gar keinen Bock, ne? Also echt gar kein Interesse. Ja, also das war fast das Unangenehmste, ehrlich gesagt, ne? Das irgendwie so, ja, zu erklären und nicht als Aussätziger zu gelten, ne? Der irgendwie jetzt so, okay. Der Stefan, naja, der denkt ja auch immer über ein paar Sachen nach und jetzt trifft er so seltsame Entscheidungen und irgendwas ist mit dem komisch oder so, ne? Also da hatte ich eine größere Sorge davor, als jetzt so einen Vertrag irgendwie zu beenden.
Naja, das kann ich mir vorstellen. Ganz allgemein, du hast ja auch, sag ich mal, sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen, von der U16, ja, bis zur bis zur A-Nationalmannschaft. Was hast du da so für Erinnerungen dran? War das Highlight da auch wirklich die Europameisterschaft mit der U19 2008 oder was gibt's da allgemein für Erinnerungen? Ich meine, da haben wir ja auch schon, da haben sich auch schon unsere Wege gekreuzt, nicht nur in Leverkusen, sondern auch schon mal, ich weiß gar nicht, was war, U16, U17, irgendwie in diese Richtung
muss es gewesen sein. Ja, du warst ja der High Potential, der immer die Jahrgänge übersprungen hat, ne? Deshalb konnten wir auch mal
der zusammen Goldjunge.
Spielen.
Der Goldjunge.
Ja. Ja, ich erinnere mich tatsächlich.
Zwei gefunden.
Ich erinnere mich tatsächlich an das erste Training, wo du dabei warst, glaube ich. Sehr, sehr früh.
Ja.
Ja. Okay. Nee, ja, also U19 Europameisterschaft war auf jeden Fall schon ziemlich cool, irgendwie was gewonnen zu haben. Und auch fand ich zu Recht und so, hat eine nicht ganz so schlechte Mannschaft mit beiden Benders und so, war schon ziemlich cool. Genau, und ich durfte quasi 3 A-Länderspiele machen, auf die ich jetzt ehrlich gesagt, also ich finde es schön, die in der Vita zu haben. Jetzt besser, als sie nicht in der Vita zu haben, aber ich glaube schon, dass ich das vernünftig einordnen kann. Also ein A-Länderspiel zum Beispiel durfte ich machen, weil halt in dem Jahr ihr mit Bayern gegen Dortmund im Champions-League-Finale wart, ne? Und deshalb halt einfach die besten 22 deutschen Spieler gefühlt halt nicht eingeladen werden konnten, ne? Und dann so, okay, wer ist denn auf 23 bis 45? Ah, dieser Reinhardt, stimmt. Ja, der und der Wollscheid, ja komm, dann nehmen wir die. Ne? So. Aber ja, trotzdem ganz cool.
Ja, definitiv. Und ich glaube, du hast das gerade angesprochen und so können wir dann diese ganze Geschichte auch hier dann beenden. Also du hast dieses A-Länderspiel und da gab's ja auch was. Ich war dabei übrigens. Das lag aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, wenn du gesagt hast, bei dem war ich ja auch dabei. Keine Ahnung. Egal, ich war dabei auf jeden Fall.
Ich habe 3 gemacht. Also ich war. Ja.
Aber ich war beim ersten dabei. Ich war beim ersten von dir dabei, ja, okay. Weil die, ich glaube, das zweite und dritte war auf irgendeiner USA-Tour. Da war ich nicht dabei. Beim ersten war ich dabei. Genau. Und wir haben ja dieses Ritual, das es ja besagt, dass man nach einem ersten Länderspiel dann eine Rede halten muss vor allen. So, und das war auch natürlich die Rede, glaube ich, von wo heute noch alle sprechen. So, der normale ist natürlich ja hier, danke, wie ihr mich alle aufgenommen habt und ja, und war toll und tolle Erfahrung. Ich hoffe immer weiter dabei zu sein und danke. Aber ich kann mich noch an deine Rede erinnern. Du bist aufgestanden, hast gesagt, ja, ich möchte mich beim Trainer bedanken, dass er mich, diesen kompletten Blinden, hier eingeladen hat und mir diese Erfahrung geschenkt hat. So, und das zeigt eigentlich ganz gut, dass du es von Anfang an, glaube ich, so eingeschätzt hast, wie du es gerade gesagt hast, oder?
Du meinst korrekt eingeschätzt.
Nee, wie du es gesagt hast.
Ja. Offen und ehrlich.
Offen und ehrlich. Ja. Also ich glaube, es war witzig in dem Moment und ich glaube gleichzeitig, dass es nicht hilfreich ist, sowas zu sagen.
Aber ist ja, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben im Vergleich zu wahrscheinlich hunderten anderen Reden.
Ja, und Gott sei Dank hast du es nach dem Spiel gesagt und nicht vorher.
So, wir haben gegen Malta gespielt, also das war jetzt, die waren noch blind.
Die waren noch blind. Nein, sehr gut. Ja, Stefan, du, das war's schon. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier mal mitgemacht hast. Du hast jetzt genügend Zeit, dir sämtliche Folgen, ich glaube, es sind so an die 25, anzuhören, was wir hier schon fabriziert haben. Vielleicht auch gut, dass es dir nicht angehört hat und deswegen warst du so unbeschwert dabei. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Und wir sehen uns, hören uns. Felix, du darfst auch noch was sagen, wenn du möchtest. Und natürlich tschüss an die Luppengemeinde. Wir hören uns nächste Woche.
Ja, ich bin hier nicht mehr so unbeschwert dabei. Ne? Das liegt daran, dass ich jetzt hier schon wirklich 25, 26 Folgen mit Toni hier mich herumschlagen muss. Aber natürlich auch, Stefan, auch wenn hier ein, zwei Attacken in meine Richtung kamen, ne? Von meiner Seite, Dankeschön, dass du dabei warst. Ne? Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder irgendwo bei einem kleinen Trinkspiel mit Toni, ne? Da habe ich auch noch so eine kleine Erinnerung. Ja. Da haben wir auf jeden Fall beide deutlich besser abgeschnitten. Ja.
Das habe ich extra weggelassen, ganz ehrlich. Weißt du, also wir haben über 2 Sachen hier schon gesprochen, nämlich die letzten beiden Male, wo ich betrunken war. Und komischerweise, ich habe jetzt den Stefan hier so hingestellt, über eine Stunde, als wenn das ein guter Umgang war. Ja. Er war immer dabei, das nur als Info.
Also Felix, wir beide haben noch Erinnerungen dran, ne? Das sagt ja alles. Ne?
Ja. Das sagt alles. Ja,
ich auch, aber keine guten.
Also Stefan, vielen Dank, ne? Vielen Dank. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder und einfach mal luppen, ne?
Danke für die Einladung, dass ihr mich als Vollblinden hier dazugeholt habt. Ne?
Gerne, jederzeit wieder. Jederzeit wieder. Stefan, ciao.
Mach's jo, gut,
tschüss.
Einfach mal luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.